Wir brauchen eine CDU und eine CSU, die fest im Kern der Demokratie verhaftet bleibt. Und das will.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponda.
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Einheitspodcasts Mauerecho Ost trifft West. Wir feiern also wieder ein Jubiläum, das passt ja auch zu dem Jahr. Und ich freue mich heute besonders, gemeinsam mit zwei herausragenden Persönlichkeiten über die Ost-West-Unterschiede und die Entwicklung der Grünen angesichts der Einheit zu sprechen. Felix Banaschak, Co-Parteivorsitzender der Grünen aus Duisburg, und Katrin Göring, Eckhardt Grand Dong und langjährige Bundestagsabgeordnete. Schön, dass Sie beide da sind. Bevor wir in den politischen Teil einsteigen, fangen wir mal mit einer lockeren Kategorie an. Das ist nämlich unser Top der Woche. Was war denn Ihr Top der Woche, Frau Göring-Eckert?
Ich durfte diese Woche mein Buch vorstellen und das Top daran war, dass Matthias Matschke dabei war und viel Spaß dabei hat.
Und was war Ihr Top der Woche?
Mein Top der Woche ist gleichzeitig mit einer traurigen Nachricht verbunden. Ich konnte nämlich nicht bei dieser Buchvorstellung dabei sein, weil ich am gleichen Abend in Brandenburg an der Havel meine erste Wir mit Banaschak Abendveranstaltung gemacht habe. Ich mache da bald ein Büro auf in den nächsten Wochen und das war ganz spannend, da nochmal Leute kennenzulernen und das erste Mal den Brandenburger Boden außerhalb der Geschäftsstelle nochmal ein bisschen kennenzulernen.
Und was haben Sie da so wahrgenommen, so als erste Eindrücke aus Brandenburg?
Auf der einen Seite interessanterweise viele, die gar nicht so in der klassischen grünen Blase unterwegs waren, sondern durchaus auch mit kontroversen Thesen dahin gekommen sind. Also es war viel Diskussion. Also und ich musste irgendwann nach Berlin zurück, aber ich hätte theoretisch noch ein, zwei Stunden weiter diskutieren können mit den Leuten.
Also du ziehst bald um?
Nee, das war schön. Es ist wirklich sehr schön. Es ist wirklich, also ich kenne ja ehrlicherweise die Stadt noch nicht in der Gesamtheit, aber das, was ich bisher gesehen habe, es gibt unfassbar viele Gemeinsamkeiten zwischen Brandenburg an der Havel und Duisburg. Nicht nur, dass es auch eine Stahlstadt ist, sondern einfach eine Stadt des Wassers. Duisburg ist ja Rhein, Ruhr, Regattabahn und so weiter und ähnliches. Also sehr, sehr viel Wasser und da fühle ich mich direkt zu Hause auf eine Art. Aber ich glaube, also drei Wohnsitze brauche ich auf jeden Fall nicht. Zwei reichen mir schon mit Duisburg und Berlin.
Absolut. Dann kommen wir von der Wohnsituation zur Grünsituation und zu unserer zweiten Kategorie, das ist das Mauerngeflüster. Hier sprechen Ost und West miteinander über ihre Erfahrungen und wie sie die letzten Jahre der Einheit abfahren haben. Frau Göring-Eckert, Sie haben ja als junge Mutter die friedliche Revolution, die Wendezeit miterlebt. Wie war diese Zeit für Sie persönlich? Wie haben Sie sie wahrgenommen?
Naja, das klingt im Nachhinein, sagen wir friedliche Revolution, ist doch das richtige Wort dafür, weil das Wort Revolution vorkommt, dass es friedlich werden würde, wussten wir nicht. Wir haben es trotzdem gemacht und sie haben gesagt, mein Sohn wurde im September 1989 geboren, das heißt, der war von Anfang an dabei. Aber der Anfang war auch nicht im Herbst 1989, sondern der war natürlich viel früher. Wir waren in der Bürgerrechtsbewegung aktiv in der DDR, in der Kirche, an Küchentischen und in verschiedenen anderen, heute würde man sagen, Formaten. Aber wir haben uns halt getroffen und haben darüber gesprochen, wie wir die DDR besser machen können, wie wir mehr Freiheitsrechte erringen können. Und ich gehörte auch zu denen, die sich sehr klar entschieden hatten, ich will nicht weggehen. Es gibt ja auch Leute, die weggegangen sind. Das wollte ich nicht. Und diese Herbstzeit, die war schon sehr aufreibend, weil auf einmal stand die Möglichkeit, frei zu sein vor der Tür. Und es war sehr, sehr besonders. Und ich werde das erstens natürlich nie vergessen und zweitens auch innerlich immer in mir haben, dass es mit der Freiheit das Größte und Wichtigste ist, was wir haben.
Es gab ja verschiedene Fraktionen damals. Was wollten Sie denn damals? Wollten Sie das Ende der DDR? Wollten Sie eine andere DDR? Wie war das denn bei Ihnen?
Ja, ich gehörte zu denen, die wie der Auffassung waren, dritter Weg wäre ganz gut. Also nicht irgendwie einfach alte Bundesrepublik mit übernehmen. Ich kannte auch eine ganze Reihe Leute, die in der 68er-Bewegung waren, die in Westdeutschland bei den Grünen waren und die jetzt das, was in der Republik stattgefunden hat, in den 70er, 80er Jahren nicht so prall fanden. Und ich dachte, dann lass uns was Drittes machen, was irgendwie vielleicht die Fehler, die gemacht worden sind, nicht auch nochmal macht. Das hat nicht funktioniert, aber so ein bisschen was davon ist natürlich auch übrig geblieben. Also zum Beispiel, dass ich damals fand, eine gemeinsame neue Verfassung wäre eine sehr gute Idee. Die Menschen in der DDR wollten dann eher Westgeld als eine gemeinsame Verfassung mehrheitlich. Aber sowas wie das Recht auf Arbeit und das Recht auf Wohnen, das hätte uns heute schon ganz gut getan. Also ich saß da mit vielen anderen Freundinnen und Freunden und wir haben wirklich überlegt, wie kann man es eigentlich so machen, dass das Schlechte an der DDR, nämlich die Diktatur und die Unfreiheit mit den guten Ideen, die Sozialismus ursprünglich mal hatte, nämlich dass es Gleichberechtigung gibt und Gleichheit, dass man das auch in die Wirklichkeit bringt. Das ist nicht ganz so gut gelungen, aber irgendwann habe ich verstanden, man kann ja auch in diesem System Veränderungen herbeiführen.
Herr Banaschek, Sie kommen ja aus dem Ruhrgebiet, das auch sehr von Transformationen geprägt war. Wie hat man in Ihrer Familie über die Einheit gesprochen?
Ehrlicherweise extrem lang, glaube ich, gar nicht. Ich bin im Oktober 89 geboren worden, also im Monat nach deinem Sohn.
Das fühlt sich komisch an.
Ja, ne? Fand ich jetzt auch gerade. Und es war bei uns eine sehr schwierige Phase. Meine Mutter ist ziemlich schwer krank geworden und mein Vater war plötzlich quasi faktisch alleinerziehend mit einer 6 Jahre älteren Schwester und einem Neugeborenen. Und das musste alles erstmal organisiert werden, auch mit den Großeltern. Ich glaube, also an meinem Vater ist der Fall der Mauer weitgehend vorbeigegangen, weil ich da 2 Wochen alt war und das alles irgendwie. Und ich glaube, es hat auch sehr lange gedauert, bis das in meiner Familie so richtig dann auch Thema war. Ich war 2004 das erste Mal mit meinem Vater dann so auf Urlaub in Berlin und Leipzig und Dresden. Und das sind alles dann Städte gewesen, die er vorher noch nie gesehen hat. Also es hat sehr lange gedauert, bis das in unserer Familie auch mit den spezifischen Situationen, die wir hatten, dann so richtig überhaupt Thema war. Und eigentlich so richtig viel drüber gesprochen haben wir eigentlich nie.
Ich glaube, ihr seid aber nicht besonders. Also der kommt ja aus Hamburg und hatte gar keine schwierige Situation. Der hat sich erst 20 Jahre später dafür interessiert. Also insofern, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Westdeutsche, die auch nicht weiter gestört wurden dadurch, dass jetzt der Ostschein irgendwie dazukommt.
Im Podcast sagen immer wieder auch Gästinnen, dass ja, für Westdeutsche war das halt ein Fernseh-Event und dann ging das alte Leben halt normal weiter und für Ostdeutsche hat sich da eine ganze Menge verändert. Und deswegen hat man vielleicht auch manchmal diesen emotionalen Bezug nicht dazu und es sind ja oft persönliche Begegnungen, die einen dann genau in so Themen von Marginalisierung auch mit reinbringen. Wenn wir jetzt so auf die Transformation schauen, wo würden Sie denn sagen, gibt es Ähnlichkeiten eigentlich zwischen Ihrem Heimatort und, sagen wir jetzt mal, der Lausitz, ne? Das ist ja auch, oder jetzt zum Beispiel Brandenburg oder Hafen.
Also ich tue mich mit der Frage manchmal etwas schwer, weil ich glaube, man aufpassen muss, dass man Dinge nicht gleicher macht, als sie sind. Ich habe lange häufig gedacht, naja, ich komme selbst aus einer Strukturwandelregion, die hat sich enorm verändert, aber halt über Jahrzehnte und nicht über Monate. Ich glaube, allein das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Also der Strukturwandel im Ruhrgebiet weg von Kohle und auch in Teilen vom Stahl, haben wir mal viel mehr produziert, als das jetzt der Fall ist, aber vor allem halt von der Kohle, das hat natürlich auch Brüche mit sich gebracht. Also Strukturwandel ist jetzt im Ruhrgebiet kein einseitig positiv besetzter Begriff, sondern ganz, ganz viele negative Folgen sind bis heute zu spüren. Also riesige Verschuldung in den kommunalen Kassen, drastisch veränderte wirtschaftliche Lage. Also das Ruhrgebiet hat mal Bayern finanziert. Also der Länderfinanzausgleich, den Markus Söder gerne zu Lasten anderer Länder abschaffen möchte, war mal ein Ort, wo das Ruhrgebiet das Geld nach Bayern geschickt hat. Und das ist halt nicht mehr so. Wir haben einfach an vielen Stellen die negativen Effekte dieses Strukturwandels, also auch Verlust von Identität, von Anker, von ja so einer klaren Orientierung, auch von Gemeinschaft dadurch. Also es sind einfach über eine lange Zeit halt viele Arbeitsplätze verloren gegangen und auf der anderen Seite ist halt Neues entstanden. Also das Ruhrgebiet war mal eine Region mit, weiß nicht, 500.000 Kohlekumpels und keinem einzigen Studenten und mittlerweile ist es genau andersrum. Also das heißt, es ist beides. Es gibt erfolgreiche Elemente des Strukturwandels und es gibt halt Verlusterfahrungen. Aber ich glaube, der zentrale Unterschied ist halt, dass das Ganze über eine doch relativ lange Zeit sich so Stück für Stück entwickelt hat und auch sehr intensiv begleitet wurde. Also dass man halt dann in den 60er, 70er Jahren angefangen hat, im Wissen darum, dass hier demnächst Dinge verloren gehen, Hochschulen zu bauen, Universitäten zu bauen, zu versuchen, neue Wirtschaftscluster anzusiedeln und so weiter. Das hat natürlich vieles abgefedert. Und meine These, Katrin kann mich gerne korrigieren, ist, dass natürlich einfach dieser Wandel in den ostdeutschen Ländern halt innerhalb von teilweise Wochen und Monaten passiert ist und dadurch halt auch viel weniger gestaltet werden konnte oder auf jeden Fall auch weniger gestaltet wurde und viel mehr erstmal Orientierungslosigkeit und Unklarheit da war, während man jetzt im Ruhrgebiet sich schon über eine Zeit halt auch auf die Situation einstellen konnte.
Wenn man auf die Situation schaut, es gab ja, wenn man als die letzten Zechen geschlossen wurden zum Beispiel, da war dann der Bundespräsident da. Es gab ja auch dieses so eine gewisse Form von Folklore aus dieser Bergarbeiterregion, die, ne, was man ja heute noch spüren kann in den Stadien, da werden immer noch diese Bergarbeiterlieder gesungen und das ist ja auch so ein, ne, die konnten damit so einer Form auch von Stolz und Abfederung, also auch finanzielle Abfederung gehen. Das ist etwas, was es in Ostdeutschland nie gab. Der Historiker Lutz Raphael spricht davon, dass dem Westen Zeit, Geld und Würde zur Abfederung blieben und das gab's in Ostdeutschland nicht so wirklich. Und das hat natürlich auch viele Verletzungen hervorgerufen. Haben wir die Jahre so richtig aufgearbeitet, Frau Göring-Eckert?
Also ja, es ist so gewesen. Ich war ja auch schon im Bundestag, als Rot-Grün regiert hat und als es darum ging, wie das mit dem Ende der Kohle ist. Und da war irgendwie klar, das Ende der Kohle geht nur mit sehr viel Kohle, mit sehr viel Geld nämlich. Und das muss alles ausgeglichen werden. Und der wunderbare, immer noch währende Streit darüber, ob der Umzug von Bonn nach Berlin eigentlich in Ordnung war und wie viel Ausgleich Bonn dafür braucht. Und Felix muss jetzt sagen, dass das alles seine Ordnung hat. Aber ein bisschen Streit eben mit Katja Jörner, die jetzt Oberbürgermeisterin von Bonn ist und das hoffentlich mit Sicherheit auch bleiben wird. Aber dieses Theater, ja, was für ein Ausgleich geschaffen werden muss, wenn irgendeine Veränderung stattfindet und Bonn ging es total gut und die hatten irgendwie sich Institutionen angesiedelt und so weiter. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, wo man das sieht. Es ging natürlich auch viel Geld in den Osten. Westdeutsche sagen immer, wir haben den Soli gezahlt und ihr habt das so schön. Das stimmt nicht ganz, weil die Ostdeutschen haben den ja auch gezahlt und so. Aber natürlich sind die Städte total schön gemacht worden. Das muss man sagen. Und die Bahnhöfe in Ostdeutschland sehen in der Mehrheit besser aus, als viele Bahnhöfe in Westdeutschland lange aussahen. Also der Bahnhof in Gelsenkirchen sah lange so Panne aus und da waren in Ostdeutschland schon die meisten schön. So, das ist das Äußere. Das Innere ist aber, dass es einen Identitätsabbruch gegeben hat. Also die Heimat war noch da, die Häuser waren noch da und die Straßen und alles. Aber plötzlich musste man sich in allem, was dann drin war, total verändern.
Ich sage immer, es gibt eine Soziologin, die hat das mal gesagt, es ist wie eine privilegierte Migrationserfahrung. Nur man hat den Raum halt nicht.
Also ich bin total angepisst worden dafür. Ich habe im Deutschen Bundestag mal so einen Vergleich gemacht und Necker Forotan, er hat dazu eine ganze Untersuchung gemacht, dass die Migrationserfahrung und die Erfahrung von Ostdeutschen in diesem gemeinsamen Land zu leben, Ähnlichkeiten jedenfalls miteinander haben. Also man hat zwar die gleiche Sprache, aber manchmal versteht man sich einfach trotzdem nicht. Es gibt also dieses Transformationstrauma, weil man die Freiheit hatte, aber nicht das Gefühl, dass dabei nur Gutes geschieht. Das ist auch der Unterschied, glaube ich, zu den Wirtschaftswunderjahren in Westdeutschland. Also an sich kann man ja sagen, es ging auch nicht immer gut in Westdeutschland. Es hat ja auch lange gebraucht nach dem Krieg, aber da ging es immer besser. Und für die Ostdeutschen, in Klammern, die da geblieben sind, war es nicht, es geht immer besser. Es gab eine Gruppe von Leuten, die haben das gut geschafft und die haben auch viel hinbekommen. Es gab eben eine ganze Menge von Menschen, die es nicht hinbekommen haben, insbesondere Männer auf dem Land. Ist kein Klischee, sondern erwiesen, dass viele Frauen einfach weggegangen sind und gesagt haben, ich suche mir mein Glück, auch meine Liebe woanders. Und die Männer sind da geblieben und haben schlechte Laune bekommen, manchmal sehr schlechte Laune.
Wir haben auch eine Folge zugemacht über so Männlichkeitsbilder und wie das ist in Thüringen auf dem Land. Da hat uns dann einer erzählt, wie das ist, wenn die eigentlich niemanden haben, um zu sprechen und dann einfach frustriert sind, weil viele Frauen halt weggegangen sind. Und das ist ja schon so ein Talent, das macht was mit einem als Person. Und da gibt es leider Kräfte, die das aufgenommen haben.
Ja, genau. Also Riesenthema, aber das andere Thema ist halt, dass Industrie weggebrochen ist, dass es sehr, sehr lange eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gab. Und zwar so, dass das in alle Familien hineingereicht hat. Und eine Arbeitslosigkeit, die damit zu tun hatte, dass Industrie wegbricht, aber auch eine damit, dass plötzlich das, was man mal gemacht hat oder mal gelernt hat, nicht mehr anerkannt war. Also dass die Erzieherin meiner Kinder noch mal Kindergarten lernen mussten, hat die schon genervt. Also auch wütend gemacht, weil eigentlich haben die das über Jahre vorher gemacht und natürlich musste man die Ideologie wegtun, aber dass die irgendwie einigermaßen wussten, wie man mit Kindern umgeht, war eigentlich klar. Und dann haben sie gelernt, wie heißt das, Tonpapier auszuschneiden oder irgend sowas oder irgend so ein Gummizeug. Ich weiß nicht, du hast doch ein kleines Kind, wie heißt denn das nochmal? Also die mussten irgendwelche Bastelsachen lernen mit Materialien, die es nur im Westen gab. Und es hat, kleines, dummes Beispiel, hat total viel Verdruss gemacht. Und natürlich haben wir in mancher Hinsicht gemeinsame kulturelle Bindungen um die Goethe Schiller und so. Und die meisten Ostdeutschen haben auch viel Westfernsehen geguckt und Westradio gehört und mit der Kassette aufgenommen und so. Deswegen gab es da schon was Gemeinsames, aber es gab eben auch große Unterschiede. Ich bin auf einem Parteitag mal nicht gewählt worden in den 90ern. Das ist die Anekdote. Ich hatte mir eine super gute Rede überlegt. Und sie drehte sich um eine Geschichte, die in Ostdeutschland jeder kannte. Vor mir saßen 10 Ostdeutsche und die fanden diese Rede sehr gelungen und auch sehr, sehr lustig. Die 10 waren aber die 900 anderen Westdeutschen, haben überhaupt nicht verstanden, worüber ich eigentlich rede. Es ging um die Entwicklung des Flugwesens. Und die haben schon auch manchmal so in unserer eigenen Geschichte Vergleiche, Erzählungen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und das, ich glaube, das merkt man auch. Also, dass sich jemand gar nicht versteht, dass du gar keine Verbindung, gar keinen Kontakt herstellen kannst, weil es diese gemeinsamen Lagerfeuer in Anführungszeichen nicht gibt.
Aber das ist ja nicht eigentlich nur Ost und West so. Würden Sie, Herr Balaschak, sagen, dass das Ihnen ähnlich geht, wenn man zum Beispiel mit Baden-Württemberg oder Bayern oder ne, dem Norden dann sozusagen redet? Wir sind ja eigentlich, ne, ich finde manchmal auch so, dass wir noch in Ost und West reden. Das ist manchmal so, ich spreche halt auch oft von Nord, Süd, Ost, West.
Weil die Schwaben auch komisch sind, meinen Sie?
Weil wir alle unsere kleinen Zipperchen haben in unsere Mentalitäten überall. Und ich habe eine Weile im Süden gewohnt, habe gemerkt, okay, das ist eine andere Mentalität, als wo ich herkomme. Und ich kann mit Menschen aus dem Ruhrpott, kann ich irgendwie vielleicht auch meine Lausitzer Bergbaunatur, da kann ich irgendwie mehr mit anfangen. Also wir sind ja ein Flickenteppich aus Regionalitäten. So, haben Sie das auch, wenn Sie woanders hinfahren, aus dem Ruhrpott?
Also ich kann auch eine kleine Anekdote erzählen von einer meiner ersten Arbeitsgruppensitzungen im Deutschen Bundestag. Ich habe mich 2021 für die Haushalts- und für die Wirtschafts-AG gemeldet und in der Wirtschafts-AG haben wir dann die Zuständigkeiten verteilt und es gab da so eine vorgefertigte Liste aus der Wahlperiode davor und eine Zuständigkeit war Regionalwirtschaft Ost. Und dann guckte sich also die ganze AG gegenseitig an und dann sagte, ich sag nicht wer, dann jemand, sag mal Felix, kommst du auch aus dem Ruhrgebiet, willst du nicht für die Regionalwirtschaft im Osten zuständig sein, weil alle anderen kamen halt aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens oder Baden-Württembergs. Also es gab quasi nur und Bayern. Also es gab Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in dieser AG und dann war die Logik, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich könnte mich um den Osten kümmern. Und das war, glaube ich, von niemandem böse gemeint, sondern eben genau aus dieser Überlegung, gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Regionen in Ost und West, weil zum Beispiel eine besondere Strukturwandelerfahrung da ist. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, da gibt es große Unterschiede, aber das an vielen Stellen, glaube ich, nachvollziehbar. Und ich fand das auch richtig, diese Überlegung. Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze, dass ich als jemand aus dem Ruhrgebiet auch an manchen Stellen vielleicht einen anderen Blick auf bestimmte Erfahrungen habe als Menschen aus westdeutschen Regionen, die diese intensive Verlusterfahrungen gar nicht kennen. So, das würde ich zum Beispiel schon sagen. Und dazu kommen natürlich auch sowohl im Westen als auch im Osten einfach kulturelle, regionale, sprachliche Unterschiede. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man im Ruhrgebiet an der Nordseeküste oder in Berchtesgaden ist. Aber ich fand es auch interessant, als ich jetzt zu Beginn der Sommerpause, also innerhalb von anderthalb Wochen, so eine Tour von Thüringen bis Wismar gemacht habe. Also ich finde gerade zum Beispiel das Sprachliche ganz interessant. Also wenn man dann, ich war in Dömitz, das ist so ein Ort in Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Niedersachsen, also so die Region auch Richtung Gorleben, dann im Westen. Und die Sprache der Menschen dort hat mich total an Hamburg erinnert. Und Tag vorher war noch in Thüringen, wo eine ganz andere Sprachmelodie, in Teilen andere Begriffe genutzt wurden. Dann dachte ich, Mensch, ja, vielleicht muss man einfach auch auf, oder auch architektonisch ist es an der thüringisch-bayerischen Grenze anders als ganz oben im Norden, so wo die gleichen Backsteinhäuser stehen wie in Flensburg. Und also vielleicht ist tatsächlich ja Ost-West eine mögliche Grenzziehung, aber es gibt noch einige andere in diesem Land. Das würde ich schon so sehen. Und ich muss jetzt gerade noch mal an, also Sie haben ja über die Bergarbeiter, Folklore und so weiter gesprochen. Mein Großvater hat ja selbst eine Zeit lang auf der Kuckerei gearbeitet. Er ist aber nicht deswegen dann nicht mehr da gewesen, weil die geschlossen wurden. Das war erst später, sondern er hatte irgendwann nochmal die Möglichkeit, als Schreiner zu arbeiten, was er eigentlich als Ausbildung gemacht hatte. Und deswegen war das bei mir in der Familie so, dass ich selbst habe lange einen ganz ambivalenten Zugang zu diesen Bergarbeiter, Stahl, Identitätsfragen. Weil zum Beispiel, also ich glaube schon, dass, also auf der einen Seite gibt's diesen Stolz und diese Traditionspflege. Ich habe manches aber häufig als ein bisschen, ja, fast kinderlich empfunden, weil ich zum Beispiel schon das Gefühl hatte, wahrscheinlich hätte mein Großvater ohne die Zeit auf der Kuckerei vielleicht etwas weniger Asthma gehabt. So, also ich habe mit dieser Industrietradition, die zerbrochen ist, auch immer, also immer eine Ambivalenz verbunden. So, und ich glaube, dass, also dieser Strukturwandel ist auf der einen Seite einer gewesen, der halt auch mit Verlusterfahrung einherging, aber auch mit vielen, vielen positiven Effekten. Also Willy Brandt hat ja irgendwann mal gesagt, der Himmel über der Ruhr soll wieder blau werden. Ja, der war halt nicht blau, ganz im Gegenteil. Der war ganz schön bittergrau. Und
man konnte die Wäsche nicht raushängen.
Man konnte die Wäsche nicht raushängen. Also konnte schon, aber also weiß war die dann halt nicht. Und also deswegen, also ich kann an diesem Strukturwandel halt auch viele Chancen sehen. So. Und mittlerweile ist das, was, also mit, wir stehen ja im Ruhrgebiet ja auch gerade jetzt vor einem Wandel, einer Transformationserfahrung. Und das ist eine andere als die, die halt in den 60er, 70er, 80er, 90ern prägend waren, weil damals hieß Strukturwandel, es verschwinden Dinge wirklich und es entsteht stattdessen was komplett anderes. Das Interessante ja an dem, was gerade im Ruhrgebiet unter anderem passiert und ja auch in anderen Regionen des Landes, in Ost wie West, ist, dass Transformation ja auch heißen kann, Dinge bauen sich um. Also die verschwinden nicht komplett, sondern wenn ich jetzt an die Stahlindustrie denke, wenn uns dieser Wandel gelingt, dann stehen die Stahlwerke weiter, nur dass da halt kein Kruxkohlebetriebener Hochofen steht, sondern eine wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlage. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem auch neue Arbeitsfelder entstehen, aber es macht nicht der ganze Laden zwingendlich.
Aber das ist ja der Punkt. Es geht ja in unserem Podcast darum, nicht, dass man sagt, okay, alle Erfahrungen sind gleich, sondern kann man so einen Perspektivwechsel hinbekommen und sagen, okay, wo gibt's denn ähnliche Momente? Weil ich habe immer das Gefühl, dass wir immer über Unterschiede reden, aber wenig auch darüber, was wurde denn geschafft, wo sind wir uns denn vielleicht schon ähnlicher und das dann aus den Augen verloren wird und gleichzeitig schaut, okay, wo ist es denn trotzdem unterschiedlich sozusagen. Und wir hatten in einer Folge, vor 2 Wochen habe ich über Jugend damals geredet mit Jan Feldersen und einer Künstlerin, der Katrin, und sie hat dann auch so aus dieser Transformationserfahrung erzählt, so in den, sie hatte, als die Wende passiert ist, keine Zeit, da irgendwie emotional das zu verarbeiten. Und sie stand vor 1-2 Jahren in einer Ausstellung mit Ländern, die es nicht mehr gibt. Und da waren so die Fahnen. Und dann ist sie super emotional geworden, als sie vor dieser Fahne stand und hat dann auf einmal dann hat sie gemerkt, dass sie das noch nie emotional aufgearbeitet hat. Dass sie nie Zeit hatte, sich von diesem alten Leben zu verabschieden. Da geht's gar nicht um das System oder so, sondern das Leben war einfach vorbei. Und das war das erste Mal, wo dann Jan Feddersen meinte, ich merke gerade das erste Mal, dass so dieses, dass es gar nicht immer um diese Ostalgie geht, sondern um einfach ein Leben, das sie wollte, hinter sich lassen mussten, ob sie wollten oder nicht. Und dann kam direkt was Neues, das wurde nie wirklich verarbeitet. Und dann sollte man noch irgendwie in diesem neuen System funktionieren. Und ist das vielleicht auch etwas, wo damals einfach zu wenig Beachtung geschenkt wurde, Frau Göring-Eckert? Konnten Sie denn Abschied nehmen von Ihrem alten Leben?
Ich habe es gefeiert, ja. Ich fand es gut. Aber ich war natürlich auch Teil der, also ich wollte es ja aktiv, ne? Ich wollte ja aktiv wirklich was anderes. Und das waren die allermeisten Menschen ja nicht. Und das ist auch der Unterschied zwischen der DDR und den anderen osteuropäischen Ländern. Die Solidarność Bewegung in Polen waren eine Gewerkschaftsbewegung. Da waren irgendwie quasi alle Arbeiterinnen und Arbeiter drin. Und wenn man sich heute die polnische Regierung und Präsidenten, die alle anschaut, dann waren die irgendwie alle in Solidarność organisiert und sind dann sehr, sehr verschiedene Wege gegangen. Die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechter in der DDR, das war irgendwie eine kleine Truppe. Ich kannte nicht alle, aber man hätte fast alle kennen können. Und eine Mehrheit der Menschen, die haben irgendwie alles Mögliche zu kritteln gehabt an der DDR. Aber die haben nicht aktiv gesagt, wir gehen jetzt auf die Straße, wir machen riesige Bewegungen, wir legen eine Werft wie in Danzig, Flam und sowas alles. Es hat nicht stattgefunden. Das ist ein Unterschied. Deswegen kam für viele diese Revolution eben auch über sie. Und wenn ich sage, das mit der Freiheit ist, das für mich total lebensbestimmt Thema, ist es für viele andere gar nicht so wichtig. Kann ich kaum verstehen, aber muss ich erst mal hören. Ja, ist für viele gar nicht so wichtig. Und der Abschied von diesem alten Leben hatte ganz viel damit zu tun, dass man immer dachte, einerseits der Ostalgievorwurf, andererseits, wenn man sich die Medien, die bundesdeutschen Medien in den 90ern anschaut, wie wurde über den Osten berichtet? Wegen Milliardengrab, weil irgendwas nicht funktioniert hat, oder wegen Stasi? Und das hatte nichts mit der Identität der Menschen zu tun. Und deswegen ist was aufgekommen, was wir eigentlich hätten vermeiden können und sollen, nämlich, dass die Transformationserfahrung genutzt wird später. Weil im Grunde genommen haben die was geschafft, was das Ruhrgebiet jetzt schon wieder schaffen muss. Trotzdem kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, jetzt fahren wir mal in die Lausitz und lassen uns mal erklären, wie das hingekriegt haben. Oder nach Dresden oder wie auch immer, sondern das ist irgendwie schon sehr abgeschlossen. Wir machen das bei uns, für uns und wie es gut für uns ist. Und es wäre ein großer Vorteil, mit ganz normalen Leuten darüber zu reden. Wie habt ihr das gemacht? Mit Unternehmen darüber zu reden. Wie habt ihr das gemacht? Was waren eigentlich die Abbruchkanten und so? Und das Zweite ist, ich mache jetzt nochmal einen Unterschied und komme dann zu was Gemeinsamen. Weil wir reden ja viel darüber, was mit der Verteilung von Geld, Kapital und so weiter ist. Und wir haben halt einen großen Unterschied. Auch wenn es Regionen in Westdeutschland nicht gut geht, dann haben sie natürlich immer in ihrem Bundesland noch andere Regionen, denen es ganz gut geht. Also Gelsenkirchen und Duisburg haben halt noch Düsseldorf und denen es ziemlich gut geht. Und man kann einen Ausgleich schaffen. Und das ist halt in den ostdeutschen Bundesländern nicht so. 2% der Erbschaften in Deutschland werden in Ostdeutschland gemacht. Genau 2%. Der Erbschaften über 250 Millionen gar nicht. Es gibt viel, viel geringere Vermögen. Und auch Unternehmen, die da sind und arbeiten, ihr Ding machen, haben ganz oft nichts zuzusetzen. Und das merkt man nicht nur daran, was da an Industrie oder Handwerk oder so passiert, sondern auch an ganz anderen Dingen. Also wenn ich in Baden-Württemberg auf ein Dorf auf die Idee komme, ich mache jetzt, weiß ich nicht, eine neue Art von Kirchweihfest oder irgendwas, dann überlege ich mir, welchen der ansässigen Unternehmer ich frage. Und wenn der eine nicht will, dann kann ich nur 5 andere fragen. Wenn ich das Gleiche in einem Dorf in Ostdeutschland machen will, dann kann ich die Sparkasse fragen und sonst niemand. Und das heißt, das kann man versuchen auszugleichen. Es gibt 30 staatliche Programme dafür. Aber dieses Wir hier für uns, da gleicht sich was aus, da machen wir was gemeinsam, ist eben auch oft eine Geldfrage.
Absolut, wenn man sich anguckt, dass es über 200 Bürgerstiftungen im Westen gibt und um die 20 in Ostdeutschland.
Absolut, in Hamburg kriege ich jetzt dauernd erzählt, welche Stiftungen alles Erbschaften bekommen. Und natürlich sagen die Leute, wir wollen gerne, wir sind Hamburger und wir wollen gerne, dass das Geld hier in der Stadt bleibt und dass damit was Gutes getan wird. Also ich müsste man jetzt mal versuchen zu sagen, vielleicht Schwerin auch eine Möglichkeit oder so. Also das, da wo die Häuser so ähnlich aussehen, könnte man das machen. Also das macht schon was aus, auch für das, was das Leben ausmacht. Und das ist ja nicht alles nur irgendwie staatlich organisiert, zum Glück. Was aber ähnlich ist, ist, glaube ich, der Wunsch danach, der immer stärker wird in unserem Land, dass irgendjemand es doch für einen bitte erledigen möchte. Und neben den Leuten, die ganz viel selber machen und aktiv sind und von Aktivistinnen bis hin zu Leuten, die sich, weiß nicht, bei den Landfrauen organisieren, gibt's halt so dieses, das muss doch die Politik mal bitte machen. Und ich finde, es ist also gerade im Ruhrgebiet und DDR hat eine Mentalitätsgemeinsamkeit, meiner Meinung nach, nämlich, dass man im Ruhrgebiet immer dachte, der Bergbau, die erledigen das für uns. Also die sorgen dafür, dass wir ein Haus haben und dass es okay ist. Und wenn da das mit der Straße nicht ist und auch der Fußballverein und so. Und so ähnlich waren die DDR-Bürger ja auch drauf, dass sie zwar geschimpft haben, aber der Staat möge es bitte erledigen für sie. Und zwar möglichst so, dass es ihnen gefällt. Und diese Mentalität, die so ein bisschen so ein Politik ist, ein Dienstleistungsunternehmen hat, die haben wir schon gemeinsam. Und ich würde mir eher wünschen, dass es weniger wird, aber im Moment habe ich das Gefühl, es gibt zu viele, die meinen, das könnte sich noch ein bisschen ausweiten. Dann können sie nämlich auch besser unzufrieden sein, wenn sie selber am wenigsten an der Misere beteiligt sind.
Das finde ich sehr interessant, weil wir haben teilweise habe ich gelesen oder auf dem Podcast wurde es schon gesagt, dass es damals so diese Mentalität gab von wir können in unseren Familien, das habe ich auch Podcast von Ihnen gehört, in unseren Familien konnten wir sagen, was wir wollten. Nach außen konnte ich das nicht. Das hat aber auch dazu geführt, dass man auf so einer psychologischen Ebene abtrennen konnte. Ja, der Staat macht ja alles, aber wenn der Staat irgendwas schlecht gemacht hat, dann waren auch immer die anderen schuld. Und das kann ja sein, dass es so eine transgenerationelle Erfahrung ist, die sich bis heute weiterzieht. Dann frage ich mich aber im Westen, wo kommt da das eigentlich her? Weil diese Diktaturerfahrung hat man ja eigentlich nicht gemacht. Oder würden Sie da überhaupt zustimmen, Frau Wöhring-Eckert?
Ich habe ja auch gerade drüber nachgedacht, ob das so der herrschende Modus ist. Ich glaube, ich kann es jetzt ganz schwer vergleichen, aber meine Wahrnehmung ist, also auch die Veränderungen, die sich jetzt im Ruhrgebiet so in den 60er, 70er, 80ern zugetan haben. Ich habe jetzt vorhin gesagt, das war ein bisschen stärker begleitet. Es war über einen längeren Zeitraum. Aber erstmal war natürlich die Erfahrung an vielen Stellen schon auch Ohnmacht. Also es gibt ja diese Geschichte aus Duisburg mit dem größten Arbeitskampf im Prinzip der Nachkriegszeit. 80.000 Leute, die auf der Brücke zwischen Rheinhausen in Duisburg und der östlichen Rheinseite, der rechten Rheinseite, über Monate diese Brücke blockiert haben. Und die ist dann ja hinterher als Brücke der Solidarität auch benannt worden. Und es ging darum, dass Krupp Rheinhausen nicht schließen sollte. Und es war 88 und 93 hat der Laden dann komplett zugemacht. Das heißt, man hat sich noch mal ein paar Jahre erkauft. Aber danach war da erstmal das Gelände leerstehend. Und das sind natürlich auch Ohnmachtserfahrungen. Also wenn da ganz viele Menschen auf einmal sogar dagegen demonstrieren und dann verlieren sie, dann ist das eine Ohnmachtserfahrung. Eine nicht nur materieller Verlust, sondern eben auch Verlust von Selbstwirksamkeit, ja, und von Teilhabe. Und natürlich einige haben dann den Weg geschafft, aber also Duisburg ist eine arme Stadt und es gibt einfach eine Arbeitslosigkeit, die ist in etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. In Gelsenkirchen ist es nicht anders, sondern ich glaube noch mal ein bisschen schlimmer sogar. Wir haben auch Armutsquoten, die sind doppelt so hoch wie im Durchschnitt und unheimlich viele negative Sozialindikatoren. Und ich verstehe schon, dass in einer Situation, in der einem doch einfach was wegbricht, man schneller den Staat als dysfunktional wahrnimmt und das Gefühl hat, hier funktioniert doch nichts. Also ja, der öffentliche Nahverkehr in Duisburg ist eine Katastrophe. Wir sind eine 500.000-Stadt, es gibt drei Straßenbahnlinien und nach 21 Uhr nach Hause zu kommen, wird schwer. Also das ist einfach es sind andere Lebenserfahrungen, die Menschen in strukturwandelnden Regionen machen. Und es sind Erfahrungen davon, dass Dinge wegbrechen, die früher funktioniert haben und jetzt nicht mehr funktionieren. Weil wenn eine Stadt eben solche Sozialindikatoren hat, einen komplett überschuldeten Haushalt, dann bedeutet das, in Duisburg kann weniger Leben vom Staat sinnvoll organisiert werden. Da stellt sich niemand die Frage, machen wir irgendwo noch eine zusätzliche Stadtteilbibliothek auf oder bauen wir mal noch irgendwo in einem Stadtteil, wo es bisher kein Schwimmbad gibt, ein Schwimmbad. Sondern die Frage ist, können wir eigentlich das erhalten, was gerade irgendwie so da ist? Davon gibt es nicht nur das Ruhrgebiet und ostdeutsche Bundesländer, das gibt es auch in Bremerhaven, das gibt es im Saarland und so weiter. Und das gibt es an anderen Orten im Westen halt nicht. Und diese Erfahrung oder diese Wahrnehmung davon, die Dinge werden schlechter. Von Jahr zu Jahr werden sie schlechter, werden sie schwieriger. Ich habe weniger funktionierende Infrastruktur um mich herum, weniger Perspektiven, weniger Hoffnung. Ich verstehe schon, dass daraus eine andere Erwartungshaltung und auch eine andere Enttäuschungshaltung entsteht. Und das ist vielleicht schon neben 35.000 anderen Faktoren einer der Gründe, warum jetzt beispielsweise halt auch im Duisburger Norden eine AfD-Hochburg ist oder in Gelsenkirchen, weil diese Erfahrung von der Staat funktioniert für mich nicht. Der liefert mir nicht das, was ich früher hatte und kannte. Da gibt's vielleicht schon Gemeinsamkeiten.
Ist es nicht auch das, was wir gerade sozusagen wahrnehmen können, wenn wir uns zum Beispiel Pirmasens angucken, wo die AfD immer stärker wird, wo früher die Textilindustrie weggebrochen ist und das ja auch nochmal so ein Bereich ist, um den hat man sich jetzt nicht so doll gekümmert, weil da vor allen Dingen Frauen gearbeitet haben, ne, was ja auch nochmal so eine feministische Perspektive hat. Das sieht man ja auch in Gelsenkirchen, in anderen strukturschwächeren Regionen, die es ja auch in Westdeutschland gibt, nicht nur in Ostdeutschland. Das ist also für mich so eine Verbindung, das was ja jetzt auch die ersten so AfD-Vormärsche werden und das haben sie wahrscheinlich im Kommunalwahlkampf jetzt wahrscheinlich da auch nochmal eine andere Stimmung aufgenommen. Da scheint ja was Ähnliches zu passieren mit den Menschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir nicht vielleicht nicht so, noch nicht wahrgenommen haben, wie müssen wir das adäquat abholen? Was sagen Sie dazu?
Was hilft, ich das ändere, was man sich anschauen sollte, da das möglicherweise wir in Ostdeutschland das nur vorerleben, was in Westdeutschland oder in Regionen Westdeutschlands passieren wird. Und deswegen ist so diese, ja, manchmal empfinde ich das jedenfalls so als Überheblichkeit. Ihr seid ja da sozusagen die Blauen oder da sind, wird, da wird die AfD gewählt im Osten. Das ist ganz gruselig. Also ein so, ein Niemandsland, in das man gar nicht gehen möchte. Ich habe irgendwie Anfang des Sommers so einen kleinen Kurs gemacht. Das ist ein schöner Ort in Thüringen, könnt ihr Urlaub machen. Und da drunter auf gar keinen Fall. Da regiert die AfD und das sind nur, ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ist nicht so, es sind auch die guten Leute da und die würden sich auch freuen, euch zu treffen. So, also das ist schon ein Teil davon und ich finde, also was mich am meisten daran aufregt, ist, dass wir das haben. Also ich bin nicht nur einmal in Bremerhaven gewesen zum Beispiel, das ist gerade zum Beispiel gemacht, ne? Und das ist nicht gut dort. Also das ist nicht gut für Menschen mit einer Migrationsgeschichte, das ist nicht gut für Menschen, die alleinerziehend aufwachsen und. Man fragt sich doch schon, warum wir in einem eigentlich reichen Land nicht finden, dass Kinder in Bremerhaven genauso gut aufwachsen können wie in Koblenz. Keine Ahnung, warum das so ist. Und doch, ich habe eine Ahnung davon. Also ich weiß auch, dass ich auch in unserer eigenen wunderbaren Partei mit Kolleginnen und Kollegen aus Regionen, denen es richtig gut geht, manchmal darüber spreche, sagt, findet ihr nicht, dass wir eigentlich einen Ausgleich schaffen sollten dafür? Dass es wenigstens den Kindern, die nun gar nichts für irgendwas können, gleich geht. Und es ist nicht immer eine hohe Bereitschaft dafür zu sagen, weil wir haben ja auch Probleme. Natürlich gibt es in den ländlichen Räumen wie Baden-Württemberg auch Probleme. Aber die sind leichter zu lösen als, ich bleibe jetzt mal bei Bremerhaven, weil das eben nicht Ostdeutschland ist. Und ich fände schon, dass wir so eine gesellschaftliche Solidarität übers ganze Land wäre für mich so das Mindeste, was ich erwarten würde. Und wir haben vorhin schon mal kurz über Erbschaften geredet, ne? Die Vermögensungleichverteilung ist gigantisch. Und das heißt natürlich auch, dass der Staat Geld nicht zur Verfügung hat, weil einfach Geld vererbt wird und nicht besteuert wird, wo wenig dafür getan wird, von denen, die am Ende davon profitieren. Und das ist nicht fair. Und dieses Gefühl, dass es da nicht fair zugeht, das gibt's in Ost wie West. Und ich glaube, dem müssen wir uns auch stellen. Da können wir 10-mal drüber reden, wie jetzt das Konzept kompliziert ist oder so. Aber wenn wir es nicht machen, dann haben wir ein echtes Problem.
Aber was ist da das Mittel sozusagen der Grünen?
Wenn ich einen kurzen Schritt zurückgehen darf. Ich habe mich irgendwann gefragt, es gibt ja schon einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen AfD-Hochburgen im Osten und solchen im Westen. Die AfD findet in Duisburg eigentlich im Alltag nicht statt. Also das ist keine lokal verankerte Partei, wo AfD-Funktionäre nebenbei hier den Ortsverein der Caritas oder was auch immer noch oder das sowieso nicht, aber auch jetzt nicht irgendwie die Fußballtrainer sind oder sowas, sondern das sind, also eigentlich gibt es keine riesige Menge an Menschen, die im Duisburger Norden oder in Gelsenkirchen für die AfD unterwegs sind, während ja in meiner Wahrnehmung, korrigiere mich gerne, in vielen Teilen des Ostens einfach AfD-Menschen einem überall im Alltag begegnen, weil sie eben die Fußballtrainer sind, weil sie im, was hat jetzt Björn Höcke?
Der euch die Kirmesvorsitzende.
Kirmesvorsitzende. Also,
also Kirmesvater heißt ja. Unser erstes Kurs.
Das gibt's in Duisburg nicht. Ich weiß nicht, ob es das in Firma Sens gibt, aber es gibt's in Duisburg nicht. Und deswegen ist, glaube ich, das Interessante, dass diese Frage, warum ergeben sich denn im Westen ähnliche Schwerpunkte? Das kann man sagen, 25%, was ist was anderes als 38 oder über 40 auf Rügen. Aber ich glaube, es ist genau, also wenn man mit Menschen spricht, die einem dann sagen, dass sie die AfD wählen, dann sind das ja an vielen Stellen sehr diffuse Antworten. Dann ist das ja nicht wegen genau dieses einen Gesetzes oder wegen das, sondern ihr habt es doch alle nicht hinbekommen, die anderen Parteien, ihr habt es doch alle nicht hinbekommen, jetzt mal andere. So, und ich glaube, dieses ihr habt es nicht hinbekommen, ist ja halt genau diese Erfahrung, die in Bremerhaven, im Ruhrgebiet, im Saarland und so weiter gemacht wird und eben dann genauso auch in, weiß nicht, Leuna. Und wir haben ja sehr viel sozialwissenschaftliche, politikwissenschaftliche Forschung. Was sind eigentlich die Gründe, warum Leute gesichert rechtsextreme Partei wählen, unabhängig davon, ob sie sich selbst jetzt als rechtsextrem einstufen würden und so weiter. Und ich glaube, dass diese Alltagserfahrung von der Staat wird als nicht funktional wahrgenommen, einfach in verschiedenen Strukturwandelregionen halt auftritt. Weil ich meine, ja, vielleicht ist der Strukturwandel insgesamt in Duisburg besser gelungen als, oder im Ruhrgebiet oder auch im Saarland, weiß ich nicht, besser gelungen als an anderen Stellen. Aber trotzdem.
Das wissen wir ja.
Ja, und
heute in Duisburg.
Das wissen erstens das und es ist ja trotzdem, also wie gesagt, Duisburg war mal eine reiche Stadt. Duisburg ist jetzt ganz hinten in den Statistiken so. Das heißt, unabhängig davon, ob es vielleicht besser ist als woanders, ist es schlechter als früher in der Wahrnehmung vieler Menschen. Und wie gesagt, die Indizes sind eindeutig und also in meinem Wahlkreis, also wir haben im bundesweiten Durchschnitt, dass jedes fünfte Kind in Armut lebt oder akut von Armut bedroht. In meinem Wahlkreis im Duisburger Norden ist es jedes dritte und man sieht das. Man läuft da durch die Straßen und man kann das durchzählen.
Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, das ist auch eine der ersten Sachen, die ich damals im Studium gelernt habe. So, der Osten ist ein politischer Experimentierraum für das, was später in den Westen schwappt. Es war bei den Dreierkoalitionen so, bei Jamaika, bei der Linke, die zuerst dort mitregiert hat. Und es schwappt dann später sozusagen rüber, also aus der Politikwissenschaft. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, mit denen, die sind ja nicht überall Vorsitzende und sowas alles, noch nicht. Es war ja im Osten auch nicht immer von Anfang an so, sondern es hat sich ja entwickelt. Also wenn ich mir zum Beispiel Dresden angucke, 2015, da waren wir da, da war Pegida und wir waren, naja, so ein paar Nazis und die werden bald wieder weg sein. Und dann erst nach einem halben Jahr sind wir aktiv geworden. In Leipzig sind sie sofort aktiv geworden gegen Pegida und es konnte sich nicht direkt so einrahmen. Und das sind ja eigentlich so Erfahrungen, die wo jetzt der Westen vom Osten lernen kann, dass man gar nicht es zulässt, dass sie sich so in der Zivilgesellschaft zum Beispiel verankern oder wie sehen Sie das bei Berenkert?
Ja, das, also ich finde das einen wichtigen Punkt, dieses, dass man eigentlich keine Berührung hat. Und gegen was sollen die dann demonstrieren in Duisburg? Also wenn die quasi gar nicht auftauchen, außer auf dem Wahlzettel. Und ich, also für uns ist, glaube ich, auch die Frage, wie gehen wir damit um? Also wie gehen wir mit Leuten um, die sagen, die sind hier in meiner Nähe, die sind hier in meiner Nachbarschaft. Also ganz, ganz banal, wenn bei mir auf dem Dorf ein Wasserrohr ist, dann kann ich überlegen, ob ich einen Klempner finde, der politisch korrekt ist. Dann wird aber wahrscheinlich das Haus unter Wasser stehen. Mutmaßlich werde ich einen anrufen müssen, von dem ich weiß oder ahne, dass er mindestens die AfD wählt, wenn nicht gar da Mitglied ist. Was mache ich dann? Dann stehe ich in Gummistiefeln mit denen in meinem Keller. Und dann reden wir erstmal über diese Sache mit dem Wasser hoffentlich. Mhm. Und hoffentlich beseitigt er das auch. Aber den habe ich bei mir zu Hause in meinem Haus. Und das ist was anderes, als Abstand halten zu können. Und das können die Leute gerade auf dem Land eher nicht.
Aber es gab ja immer Zeiten, wo wir das konnten. Und ich weiß nicht, ob wir da so ein bisschen, ob man das dann halt so dachte, die EVU-Republikaner, so, die waren immer so ein bisschen, das waren ja noch so Schmuddelkinder damals und da wollte man sich nicht mit sehen lassen, so, denn die AfD hat sich aber so nach und nach so reingesneakt. Also ich habe ja auch gesehen, wie sie auf einmal in Vereinen aufgetaucht sind und man das erstmal ein halbes Jahr gar nicht gemerkt hat, bis sie auf einmal da waren und dann verschieben sie nach und nach so die Diskurse und dann war, und da konnte man sich auf einmal nicht mehr gegen wehren, weil man dachte, ja, whatever, die werden ja wieder weg sein. Und dann war es so absolut.
Ja, ich bin ja total für Wehren und ich bin total dafür, nicht irgendwie noch Herrn XY auf ein Podium zu setzen, wenn man Oberbürgermeister einer Stadt in Süddeutschland ist. Das geht für mich gar nicht. Aber es gibt natürlich Begegnungen, denen kann man nicht ausweichen. Und wenn das 40% sind, wie was das so da drüben war, zum Beispiel so, dann wird man nicht ausweichen können. Also in Sachsen konnte man noch sagen, dass wir wissen, der Fahrlehrer ist AfD, da gehen wir nicht in die Fahrschule. Da können wir uns noch 5 andere Fahrschulen aussuchen. Aber mein Beispiel mit dem Klempner ist ja nicht erfunden. Das ist ja die Realität so. Und deswegen, ja, das kann man wahrscheinlich hoffentlich lernen, es nicht zu leicht zu nehmen.
Aber das ist ja auch ein Fehler, den wir damals gemacht haben. Ich weiß noch genau, vor 6 Jahren habe ich einen Verein gegründet, zum Beispiel in Leipzig, der hieß Leipzig spricht. Und es ging darum, dass wir Leute zusammenholen, die miteinander sprechen, die sonst nicht miteinander sprechen würden, über Alter, Klasse, alles Mögliche. Und ich weiß noch, dass alle linken Parteien und Jugendorganisationen gesagt haben, unterstützen wir nicht, weil ihr habt in eurem Antrag stehen, ihr redet mit AfD-Wählern. Nicht Funktionären oder so, sondern mit den Wählern, wo ich auch sage, aber wir müssen noch in Kontakt kommen, weil die fischen in unserem Gebiet die ganze Zeit, holen sich die Leute ab, aber wir holen sie nicht mehr zurück, weil wir zu stolz, zu moralisch, zu natürlich schränkt das auch an.
Was Bernhard gesagt hat von gestern Abend, heißt ja, da in Brandenburg an der Havel, da kamen halt Leute, die waren wahrscheinlich auf irgendeine Art wütend. Und was sie normalerweise wählen, hast du nicht gefragt, nehme ich an, sondern ihr habt ja diskutiert. Und das kann schon, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, sein, dass da jemand war, der die AfD wählt. Und das wird ich auch, also ne, nicht Podium bilden, aber im Gespräch bleiben. Also ich kann es gar nicht anders, weil ich auch real auf dem Dorf wohne und dann geht es gar nicht anders. Ich glaube, trotzdem bleibt ja die andere Frage. Also wie gehen wir dem auf den Grund, dass Menschen das Gefühl haben, das Land funktioniert irgendwie nicht mehr?
Was sind grüne Lösungen dafür?
Und das ist eine grüne Lösung dafür. Und ich finde dieses Grundlegende, dass Dinge funktionieren müssen wie der öffentliche Nahverkehr, wovon Menschen, die eben nicht noch ein Auto und 5 D-Bikes haben, profitieren. Dass die Schulen und die Kindergärten nicht die Orte sind, an denen es am schlimmsten aussieht. Dass man den Platz dort kriegt, dass ich als Mutter weiß, wenn mein Kind dahin geht, dann ist schon alles in Ordnung. Da ist es richtig gut. Ich kann mich noch erinnern, dass man den Vorschlag gemacht habe, dass die sogenannten Brennpunktschulen einen sehr viel höheren Schlüssel für Lehrerinnen und Lehrern haben müssen und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Und erstmal total auf die Mütze bekommen habe von unseren Menschen, die in besseren Stadtteilen wohnten und fanden, dass das keine gute Idee ist, weil ihre Kinder haben auch gute Lehrerinnen und Lehrer. Aber dass wir ungleich handeln dort, wo ungleiche Voraussetzungen sind, finde ich elementar. Das mit der Kinderarmut, ich dann, solange ich Abgeordnete des Deutschen Bundestages bin, versuche ich hinzubekommen, dass wir mit einer echten Kindergrundsicherung dafür sorgen, dass es einfach ist und auskömmlich. Ist ja nicht so, eigentlich nicht so schwer in einem reichen Land, denkt man. Und selbst in der eigenen Mitregierung hat es am Ende nicht funktioniert, weil es diffamiert werden konnte. Und weil irgendwie es auch bei der Sozialdemokratie dann immer noch heute gibt, noch weiter nach unten treten. Bürgergelddiskussionen, die wir da gerade haben. Ob die jetzt alle Frauen sind, in der Hängematte liegen. Also die Leute, die ich kenne, die vom Bürgergeld leben, denen geht's echt nicht gut. Die haben richtig zu tun bis zum Ende des Monats und versuchen es irgendwie hinzukriegen. Und
aber das ist ja eh so eine Diskussion um 0,1% total verwaltet. So wie erste machen, so wo ich halt immer so, genau. Wie über was diskutieren wir jetzt wirklich? Und wenn ich dann mit meinen Eltern darüber rede, die nehmen das einfach auf als Bit und sagen dann, ja, guck mal, aber das ist voll unfair. So machen wir das in 0,1%. So, willst du dich darüber jetzt aufregen? Was ist denn dein wirkliches Problem? Sagt sie, ja, das eigentlich nicht. Also, ne, und wenn ich mir auch angucke, dass der Sozialstaat heute Merz dann sagt, ja, der Sozialstaat ist heute finanziell nicht mehr zu tragen, aber eigentlich auch nicht von den Zahlen her, nicht größer als seit 2015, habe ich heute einen Bericht gesehen. Ja. Das sind ja so auch so Mythen, okay, die dann erzählen, wie setzt sich eine Grüne da in einem Diskurs auch durch? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich Grüne da nicht wahrnehme an dieser Stellen. Und Sie waren ja auch jetzt auf Ostdeutschland-Tour. Was haben Sie denn da vielleicht gelernt, wie vielleicht die Grüne im Osten auch wieder stärker werden kann?
Also zunächst einmal würde ich sagen, wir haben mit beiden Phänomenen, also sowohl sozusagen dem Erstarken des Rechtsextremismus in sozusagen Funktionärs- und Aktivistenform und mit den unter anderem damit zusammenstehenden Problemen nicht funktionierender Infrastruktur und so weiter, jeweils als Gesellschaft einen aus meiner Sicht zu geschäftsmäßigen Umgang. Also mein Gefühl ist, wir leben in einer Zeit existenzieller Krisen, eben nicht nur der ökologischen Krisen, einer fundamentalen Verschiebung der Weltordnung und der Frage, und was für einer, also was ist eigentlich Sicherheit, wie kann man den Frieden gewinnen und große, große Ängste und dann eben halt auch noch der Rechtsextremismus. Und sowohl mit den Phänomenen, die wir identifiziert haben, als ein Grund, warum AfD gewählt wird, also zum Beispiel diese Strukturwandelerfahrungen, Armut, also im Wesentlichen soziale Phänomene, die werden dann halt so zur Kenntnis genommen. Ah ja, wir könnten ja uns irgendwie mal damit beschäftigen, wie wir die Kommunen wieder besser ausstatten. Keine Kommune in diesem Land kriegt mal vernünftig einen Haushalt auf die Beine gestellt. Sollte man sich mal irgendwann mit beschäftigen. An allen möglichen Stellen erodiert die Deutsche Bahn und der Nahverkehr. Ja, dauert halt noch ein paar Jahre. Und umgekehrt gucken wir halt eben auf ein, also wir stehen so ein bisschen wie die Kaninchen vor der Schlange und gucken dabei zu, wie nach und nach der Faschismus wieder Raum greift. Und meine Wahrnehmung jetzt auf der Tour, die ist selektiv, die ist nicht umfassend, ist, dass die Entwicklung in den ostdeutschen Ländern schneller geht, aber natürlich, genau, ich teile das Ganze, was Katrin Göring-Eckardt sagt, an vielen Stellen sind sehr ähnliche Entwicklungen, die woanders auch stattfinden, aber in einem anderen Tempo. Und man, also obwohl man befürchten muss, dass wir demnächst vielleicht absolute Mehrheiten in Landtagswahlen haben, kann man in der Regel mit Leuten in der Union nicht sinnvoll darüber sprechen, ob nicht mal wenigstens die Materialsammlung für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren jetzt mal in aller Eile auf den Weg gebracht werden kann. Also ich weiß nicht genau, also ich verstehe es wirklich nicht, wie man seit 10 Jahren sagen kann, wir müssen diese Partei inhaltlich stellen. Und während man das immer weiter behauptet und glaubt, beispielsweise durch einfach eine repressivere Migrationspolitik das Ziel zu erreichen, passiert nicht das, was Friedrich Merz angekündigt hat, dass durch so eine Politik halt die AfD halbiert wird, sondern die läuft jetzt an einem vorbei. Es gibt mehrere Umfragen bundesweit, in denen die AfD gerade stärkste Kraft ist, und in fast allen ostdeutschen Ländern muss man befürchten, dass das bei den nächsten Wahlen eintritt. Und dann steht man da und guckt dabei zu und sagt, ja, wir müssen einfach vielleicht mal ein bisschen das und das machen, da passiert das, dann wird das schon alles wieder gut und es wird einfach ja immer nur schlimmer. Und ich glaube, diese Ohnmacht, sowohl die realen Probleme von Menschen zu lösen, die sich nicht als rechtsextrem verstehen, aber gerade aus dem, was ich gerade beschrieben habe, dieses, ihr kriegt das doch alle nicht hin, deswegen gebe ich denen jetzt mal eine Chance, als auch diese Passivität in der Begutachtung davon, dass sich rechte Strukturen immer weiter ausbreiten, systematisch mobilisieren, demokratische Kräfte eingeschüchtert werden, soziokulturelle Zentren drohen geschlossen zu werden, weil sie politisch von Unionsbürgermeistern, Landräten und so weiter nicht mehr unterstützt werden, weil die irgendwie als Netzbeschmutzer gelten. Also da ist so eine Gleichzeitigkeit von Passivität. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht. Und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich eine in dem Sinne radikalere Politik brauchen. Also radikaler unzufrieden mit Ungleichheit zu sein. Radikaler sich gegen den Faschismus und gegen den Rechtsextremismus zu wehren. Radikaler zu benennen, in was für einer dramatischen Situation unsere Demokratie an sehr, sehr vielen Stellen in diesem Land mittlerweile ist, das wäre zumindest das, was ich emotional für richtig halten würde.
Aber das ist doch nicht nur an der Stelle so, oder? Also, Katrin Göring-Eckardt, wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten 30 Jahre Politik, dann, man mag Hartz IV bewerten, wie man es möchte, aber da wurde noch gehandelt. Und danach habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht auch durch den Politikstil von Frau Merkel erst in dieses Fahrtwasser reingekommen ist. Es ist ja egal, welches Problem wir haben, dass es so auf die lange Bank geschoben wird. Das ist nicht nur jetzt mit, wie gehen wir mit dem Faschismus und der AfD um, sondern das ist auch bei der Klimakrise gewesen. Das ist auch bei der Armut, ja, bei anderen Themen. Das ist das auch Teil dieses Gefühls der Leute? Naja, irgendwie wird immer darüber gesprochen, aber irgendwie verändert sich dann nicht so wirklich was, oder es braucht ewig, bis mal irgendwas angegangen wird, oder dann auch diese, also ne, natürlich, wir leben in einer Demokratie, Kompromisse sind gut, aber früher haben sich diese Kompromisse handlungsfähiger angefühlt für die Menschen vielleicht auch.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, es ist schon dieses eine große Ding, dass Vertrauen in Politik massiv zurückgegangen ist. Und auch Vertrauen in sehr konkretes Handeln. Und es stimmt, also ich habe ja, weiß ich nicht, wie oft ich Merkel kritisiert habe dafür, dass sie die Klimakrise nicht anständig versucht hat zu bewältigen. Das heißt, die würde man von heute aus sagen, da ist schon noch mehr passiert als jetzt. Jetzt geht's in die andere Richtung, wenn man Vorreiche anguckt, die irgendwie gerne ein Hochlied auf die Fossilität singen. Aber ich weiß nicht, dieses früher war es besser, das fällt mir ein bisschen schwer. Da fühle ich mich immer so alt.
Aber es ist ja gar nicht früher besser, sondern es war ja schon früher so. Und jetzt merken wir vielleicht aber mehr die Auswirkungen von diesen, dass es früher auch schon so war.
Jetzt merken wir die Auswirkungen und wir haben, das muss man einfach sagen, eine Regierung aus Union und SPD, die den Leuten den Eindruck vermitteln wollen, es wird so, wie es nun war. Und wir machen das schon für euch. Und das ist ein Riesenproblem. Man hätte, glaube ich, bei Merkel nie die Sorge gehabt, dass sie mal mit der AfD abstimmen würde. Bei Merz musste man sie haben und dann hat es sogar auch noch gemacht. Ich finde mir, dass insbesondere die Union keine Verantwortung dafür übernimmt, was mit ihrer Partei eigentlich gerade in der Fläche passiert. Also das eine, auf Bundesebene sagen sie es mit dem AfD kaputt, ist jetzt, also jetzt gerade, das sind jetzt zu viele, vorher waren es zu wenige, jetzt sind es zu viele, das machen wir mal lieber nicht. Ich rede da nicht mit euch drüber. Und ich meine, was ist das für eine Art von Politik, was ist das für eine Art von Verantwortung übernehmen? Wir sind Abgeordnete des Deutschen Bundestages, genau wie Jens Spahn. Und wir haben sehr viele Hinweise darauf, dass die AfD nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, unsere Verfassung aushöhlen will und unser System abschaffen will. Und dann kann ich doch nicht als Abgeordneter sagen, das könnte jetzt komisch aussehen, das mache ich jetzt mal lieber nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich grundständig nicht.
Was ist denn dann auf wehrhafte Demokratie, wenn da nicht eingegangen wird? Das ist ja wieder so ein Zeichen von Staat. Irgendwie.
In unserer Verfassung stehen nicht, dass wir das mal aufnehmen, wenn es uns gerade vielleicht passt und schick wäre. Und wir wollen auch nicht die AfD verbieten, wir wollen prüfen lassen, ob sie verboten werden muss. Darum geht es und nur darum. In Apolda hat gestern die CDU mit der AfD beschlossen, dass die Stadt Apolda, eine sehr schöne Stadt in Thüringen, aus dem Verbund der europäischen Städte gegen Rassismus aussteigt. Das war nicht, weil sie kein Geld haben. Das war nicht, weil sie irgendwie was machen mussten, was sie sich nicht leisten konnten oder so. Also einfach, weil sie es nicht mehr wollen. Und das, finde ich, ist so ein Beispiel dafür, wo ich sagen würde, was macht eigentlich Friedrich Merz, der übrigens schon mehrfach in Apolda war, was macht er eigentlich, damit sowas nicht passiert? Und wir haben, das ist ein Beispiel von, wir könnten jetzt noch einen zweiten Podcast machen, einfach nur diese Beispiele vorlesen, die es Land auf Land abgibt. Und ich finde, da gibt es eine Verantwortung der CDU in diesem Land und auch übrigens eigentlich auch der CSU, weil sie möchte ja auch mal mitregieren. Also statt
das ist nicht von Essen, allem
mal gut, Parteien sich um die Demokratie kümmern, wäre wirklich besser. Nee, das stimmt nicht. Das ist nicht, das lasse ich nicht gelten. Ich rege mich auch über die SPD auf, die mit Bärbel Baas jetzt sagt, die Bürgergeldempfänger, da muss man jetzt mal wirklich was verändern. Die ich denke so, warum müssen wir jetzt die Armen gegen die Ärmsten ausspielen? Verstehe ich nicht. Aber es ist was anderes. Ich finde schon, dass die Union eine besondere Verantwortung hat. Wir brauchen eine CDU und eine CSU, die fest im Kern der Demokratie verhaftet bleibt und das will und nicht hin und her rückt. Also du kennst Herrn Laumann anders als, also ich kenne ihn von früher, als er im Bundestag war, der sagt, das ist dann, ich weiß nicht mehr, was er wörtlich gesagt hat, aber wer irgendwie sagt, das hat mit meiner Partei doch nichts mehr zu tun. Dass wir
er hat gesagt, in dem Moment, wo es seine Kooperation geht, ist er am nächsten Tag ausgetreten. Und ich habe jetzt 2022 in Nordrhein-Westfalen Schwarz-Grün verhandelt mit Henrik Büst und also ich gemeinsam mit Mona Neubauer. Und ich bin aus einem Grund extrem froh darüber, das getan zu haben. Nicht nur, weil wir jetzt die Energiewende in Nordrhein-Westfalen auch endlich mal auf den Weg gebracht haben, weil die CDU jetzt mitmacht, sondern ich habe auf meiner Tour im Osten bewusst Kontakt zu CDU-Leuten gesucht. Also zum Beispiel zu André Neumann in Aldenburg. Das ist einer derer, die 2019 gesagt haben, sie sind nicht einverstanden damit, dass gemeinsam mit FDP und AfD Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Und ich suche überall gerade eigentlich diejenigen in der CDU, die wissen, wo sie stehen, die genau die gleichen sozusagen Alltagsherausforderungen haben. Kannst halt in der Kommune mit, weiß nicht, wie vielen Leuten der AfD im Stadtrat nicht mit denen reden, also nicht mit denen reden, aber du kannst trotzdem deine Position haben und klar haben, auf welcher Seite in der Frage Demokratie und nicht du eigentlich stehst. Aber ich habe unheimlich viele andere Erfahrungen leider auch gemacht. Und meine Sorge ist schon, dass die Union gerade an vielen Stellen keine demokratische Klarheit und demokratische Resilienz hat und dann im Prinzip sich eine Spirale ergibt. Also wenn beispielsweise in der Kommune, macht jeder das Beispiel des soziokulturellen Zentrums, Schweinwurzen, Leipziger Land, da ist ein...
Bevor Sie da jetzt zurückkommen,
ja.
Weil wir müssen ja auch noch weiter gleich. Wir müssen jetzt mal in die Zielgerade einbiegen. Und ich würde vielleicht für den Punkt nochmal sagen, ich möchte einfach wegkommen so von der... Also oder wir haben jetzt verstanden, dass die CDU... Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz Europa, dass die konservativen Kräfte eigentlich immer die letzten Bastionen sind, bevor die rechtsradikalen, rechtsnationalen, faschistischen Kräfte übernehmen und wir brauchen sie dort stabil. Aber kommen wir mal weg von der CDU für die letzte Abteilung jetzt nochmal in einen konstruktiven Pfad. Unser letzter Abschnitt ist nämlich ja unser Ausblick in die Zukunft. Und da möchte ich nochmal mit Ihnen drüber reden. Wann glauben Sie denn, in der positivsten Art und Weise, wann reden wir nicht mehr von Ost und West? Oder wird es nie passieren? Muss es überhaupt passieren? Das ist ja auch eine Frage.
Also mein Gefühl ist, wir reden gerade wieder mehr darüber. Also es ist in meiner Meinung nicht, dass jetzt die Tendenz die Angleichung ist. Sie ist an manchen Stellen vielleicht in materiellen Fragen, aber auch nicht im Tempo, wie es vermutlich richtig und notwendig wäre. Aber an vielen Stellen ist doch eher gerade die Frage, finden wir einen konstruktiven Umgang damit, dass eben diese Unterschiede, also das ist natürlich, dass es Gemeinsamkeiten, dass es aber eben auch Unterschiede gibt und vermutlich manche Unterschiede nie komplett weggehen, weil ja auch Erfahrungen über Generationen hinweg getragen werden. Es war ja, ich glaube, manche hatten ja das, die Hoffnung oder die Perspektive, dass wenn eben ganz viele Menschen mittlerweile dann auch aus Ost und West in der Gesellschaft prägenden Funktionen sind, die selbst diese Teilungserfahrung nie gemacht haben, weil sie, wie ich beispielsweise 1989 geboren wurden, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass in meiner Generation die Unterschiede jetzt gar nicht als weniger relevant wahrgenommen werden, sondern vielleicht sogar als stärker. Also mein Gefühl wäre eigentlich eher, es braucht einen konstruktiven Umgang damit und mehr gegenseitiges Interesse. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich jetzt ein Büro in Brandenburg an der Havel aufmache, damit ich mehr verstehe. Weil ja, also auch in der jetzigen Situation ist es halt in Brandenburg eine andere Situation als in sowohl in Duisburg als auch in, was war das Beispiel, Koblenz oder Berchtesgaden. Und mein Gefühl wäre, mehr Interesse füreinander gegenseitig, mehr echtes Versuchen zu verstehen, woher die Perspektiven kommen, welche historischen, biografischen Erfahrungen es da gibt, also auch über die Generationen weitergegeben. Und ein ernsthaftes Arbeiten daran, ein wirklich ernsthaftes Arbeiten daran, die negativen Aspekte von Unterschiedlichkeit wirklich anzugehen, also nicht einfach zu akzeptieren, dass die Vermögensverhältnisse so weit auseinandergehen, nicht einfach zu akzeptieren, dass Infrastruktur unterschiedlich gut funktioniert und so weiter, dass Nahverkehr an Orten nicht da ist und an anderen schon. Und umgekehrt die anderen, also die Unterschiede, die in Ordnung sind, also weil Menschen einfach auch unterschiedlich sein dürfen, wenn sie aus unterschiedlichen Regionen kommen, so wie es ja auch in Ordnung ist, dass man an der Nordseeküste ein bisschen schweigsamer ist als im bayerischen Bierzelt, also dafür auch eine Wertschätzung gegenseitig zu schaffen. Das wäre eigentlich meine Vorstellung.
Aus Unterschieden schafft sich ja auch eine Innovation, weil man mit verschiedenen Ideen an den Tisch kommt und kann daraus wieder Neues schaffen. Und das ist ja für mich, wenn ich so in die Geschichte gucke, eigentlich auch mein Erfolgsmodell, ja, ob es denn damals beim Flickenteppich war oder so, das war ja eigentlich auch mein Erfolgsmodell. Wie ist denn Ihre Perspektive drauf, Frau Göring-Eckert?
Ich glaube, es gibt immer mal wieder Wellen und wir haben jetzt eine Welle, in der wir wieder mehr über Ost und West reden. Ich finde es nicht schlimm, weil das erstmal Interesse bedeutet. Und manchmal ist das Interesse irgendwie positiv motiviert und manchmal nicht so positiv, aber erstmal ist es da. Der meiner Söhne, der jünger ist als Felix Sahnstag, lebt in Köln und seit er dort lebt, ist er Ossi. Der hat es vorher nicht so als Thema gehabt, aber seit er da ist und irgendwie da, manchmal wird er so angeguckt, als ob er aus dem fernen Sibirien kommt und ganz komisch ist, dass wirklich, du kommst daher, wie ist denn da? Das ist natürlich auch eigentümlich und das erleben da ganz viele. Also das ist so das eine. Das zweite, die Diktaturerfahrung aus zwei deutschen Diktaturen, die sehr unterschiedlich waren. Und die eine, die nationalsozialistische, war unfassbar viel dramatischer. Die Shoah dürfen wir niemals vergessen. Und die andere Diktaturerfahrung sollten wir aber auch implementieren in das, was wir als Land sein wollen. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie eine alte Frau erzählt von ganz früher, aber ich glaube schon, dass sich das auch über Generationen hinweg fortsetzt. Also nicht nur das, was nach 90 passierte, sondern auch, was davor passiert ist. Also was hast du eigentlich gemacht? Dass die Leute ihre Eltern fragen, auf welcher Seite habt ihr eigentlich gestanden? Wart ihr einfach nur Opportunisten? Oder was hat denn das bedeutet, das Leben, wo man nicht frei sagen konnte, was man wollte? Und wie habt ihr euch da eigentlich irgendwie durchgehandelt? Und was war das? Und warum sagt ihr, dass die Ostdeutschen solidarischer miteinander sind? Verrückt eigentlich, ja? Also weil das war halt eine Mangelgesellschaft und dann hat man den einen Mangel durch den anderen ausgeglichen und das war dann angeblich Solidarität. Das ist totaler Quatsch, dass die Ostdeutschen so viel solidarischer miteinander werden, glaube ich jedenfalls. Also ich finde auch so ein bisschen nicht verklären, was damals war und die Transformationserfahrung anzugucken, aber auch das Versagen dabei. Und es hat nicht nur der Westen versagt, es haben auch die Ostdeutschen selber versagt, weil sie bestimmte Sachen irgendwie gar nicht angegangen sind oder gedacht haben, es wird schon werden oder habe ich doch nichts damit zu tun. Also es gehört ja...
Oder den Weg von Kohl damals gewählt haben. Wir hätten ja auch anders sich erstellt.
Ja, und aber gesagt haben, der wird das schon machen, der sieht so aus, dass er das schon machen wird und dann würde das schon machen. Und dieses alles gehört für mich auch dazu. Also wir haben Diagnosen auf psychiatrische, es gibt die Verbitterungsstörung, habe ich gelernt jetzt im letzten Jahr. Die ist in Ostdeutschland stärker ausgeprägt als in Westdeutschland als Diagnose und es ist eben ein gesellschaftliches Phänomen.
Wir haben intergenerationelle Traumata, die ja, sich auf uns übertragen.
Fortsetzen, genau. Und das alles können wir eigentlich nehmen und sagen, okay, es ist unser Land, dann lass uns was Gutes damit machen und lass uns drauf gucken, dass der Felix Banatschak nicht der einzige Duisburger ist, der mal in Brandenburg aufkreuzt.
Und auch Brandenburger, die lassen.
Wollte ich gerade sagen. Und die Ostdeutschen sind nicht so viel besser. Also wenn man sich die Landkarte anschaut und mal fragt, wer war denn schon mal drüben, dann stellt man fest, auch die Ostberliner waren nicht alle schon in West-Berlin. Und da ist jetzt nicht so viel, muss man nicht viel machen, außer sich in die U- oder S-Bahn zu wissen. Also insofern, ich glaube, da haben wir schon eine krasse Aufgabe vor uns nach wie vor mit der Einheit. Und ich bin so, dass ich denke, lass uns ein bisschen unverzagter damit umgehen und lass uns schauen, was ist denn eigentlich das Beste von allem, woraus wir was Gemeinsames machen können. Da gibt's ganz schön viel. Also die Leute sind ja da, die guten Leute sind doch im Osten da und in Westdeutschland eben auch.
In der Erinnerungsforschung sagt man immer, es braucht so zwei Generationen, bis man dann fragt, was habt ihr denn? Das ging auch die 68er damals, ne? Bis das so wieder aufgearbeitet wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wieder mehr über Ost und West sprechen, hat genau diese Auswirkung, weil jetzt so auch junge Menschen aus Ostdeutschland in diesen Diskurs mit dabei sind und nicht mehr nur zuschauen. Wir sind jetzt an Positionen, wir machen mit Politik, wir machen mit in der Wirtschaft, in der Juristerei, in der im Journalismus. Ja.
Und also das sollen wir jetzt nicht schön reden, ne? Ganz wenige Ostdeutsche an politischen, journalistischen und so weiter, Verwaltungs...
Aber wir schätzen mehr.
Ich hoffe, dass es auch nach Böhmen geht. Also das ist ja die Frage.
Ich sehe in meinem Umfeld einfach Leute, die nach und auch nachkommen, die Bücher schreiben, ne? Die Vernetzung, die mehr da sind. Und das gibt mir einfach so ein bisschen Mut, dass wir jetzt in diesem Diskurs und auch diese Fragen stellen von... Wie habt ihr denn unsere Eltern damals behandelt in den 90ern? Ne? Und was ist danach passiert, dass man jetzt aber mitsprechen kann, wo früher, und Social Media gibt uns ja auch eine Möglichkeit, die es früher nicht so gab, um auch eine Sichtbarkeit zu bekommen. Und da hoffe ich, machen wir das Beste draus. Vielen Dank für diese Diskussion. Also man kann über dieses Thema ja unendlich weiterreden. Danke, dass ihr vor allem mit mir diskutiert habt und mir eure auch eine grüne Perspektive mit in den Diskurs gebracht habt. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und euch da draußen sage ich wie immer, danke, dass ihr zuhört, seid mit dabei, schaut gerne auf unser Mauerecho-Account auf Insta vorbei oder auch in allen Podcast-Formaten, wo ihr uns ja weiterhören könnt. Empfehlt uns gerne weiter und schickt uns aber auch gerne Kritik an mauerecho@taz.de. Danke an unseren Cutter Daniel Fromm. Und dann bleibt mir wie jede Woche nichts anderes übrig zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüss!